so eine bewegende Woche, die wir erlebt haben. Und das alles in der Zeit, wo wir uns mit Freude beschäftigen, wo das Thema Freude uns eigentlich treiben soll. Aber wie wir größtenteils erlebt haben, ist diese Freude angefochten. Diese Woche haben wir es hautnah wieder erlebt. Aus diversen Gesprächen weiß ich zudem, dass viele Geschwister gerade auch noch viele andere Dinge quasi um die Ohren geflogen sind, wenn man das so sagen darf. Berufliche Herausforderungen, die völlig unerwartet auftraten. Mitmenschliche Schwierigkeiten, die einen fassungslos machen. Und. Was mich dann besonders in solchen Situationen herausfordert, ist die Tatsache, dass mich das oft an vergangene Dinge zurückerinnert. Und diese oft notvollen Erinnerungen rauben mir dann quasi die Zuversicht für das Kommende. Und ich verliere die Freude. Sie ist weg. Und diese Dinge lösen mir das Gefühl von dem aus, eigentlich nicht das Gefühl, sondern das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich verheißen hat. Als ich das von Dieter gehört habe, da konfrontiert mich das mit meiner eigenen Situation. Da waren die Bilder plötzlich wieder da, die ich selbst erlebt habe. Und obwohl ich es durchstehen durfte, mit der Kraft Gottes, der Gegenwart Jesu. Und obwohl ich Heilung erlebt habe, ist es doch, was in mir brodelt, immer noch diese Angst, diese Ungewissheit, dieses Wissen, hilflos in so einer Situation ausgeliefert zu sein. Und ich habe so gemerkt, eigentlich brauche ich mehr als nur einen Freudenzuspruch. Ich brauche etwas, das diese Bilder in mir löscht, das diese Gedanken in mir heilt. Ich brauche innere Heilung. Ich brauche diese Heilung, damit die Freude in mir wiederkommt, beziehungsweise damit die Freude in mir bleibt. Oft ist dann unsere Taktik ganz einfach, diese schweren Erinnerungen zu verdrängen oder es versuchen zu verdrängen. Sie in irgendeinen Winkel unseres Lebens zu verbannen und zu hoffen, dass sie von dort niemals wieder zurückkommen. Aber sie kommen. Sie sind da. Denn der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu erinnern. Man kann doch nicht einfach vergessen. Diese Erinnerungen, irgendwie, sie bleiben doch ein Teil unseres Lebens. Muss das so sein? Ein Theologe, Nowen heißt er, den ich in meiner Seelsorgeausbildung lesen durfte oder musste, der schreibt, wenn wir unsere Vergangenheit wegschicken, lähmen wir unsere Zukunft. Und da ist was dran. Erinnerungen, die verdrängt werden oder totgeschwiegen werden, können mehr Schaden in unserer Seele und unserem gesamten Leben anrichten, als uns lieb und bewusst ist. Wie gesagt, wir spüren das dann häufig bei solch schweren Ereignissen und Erlebnissen, wie wir sie gerade auch als Gemeinde erleben. Erinnerungen können zu Wunden in uns werden, die anscheinend nicht heilen wollen und immer und immer und immer wieder eitern. Gibt es hier einen Weg aus dieser Situation? Gibt es hier Heilung? Gott hat uns geschaffen mit einem großartig funktionierenden Gehirn. Wir sind in der Lage, mehr Informationen zu speichern als jeder moderne Computer. Unser Gehirn arbeitet systematisch und genau. Am Anfang steht quasi so eine Art Auffanggedächtnis, wo alles reinkommt. Alles, was uns begegnet, was wir hören, was wir sehen, was wir lesen, was wir an Eindrücken haben, alles kommt da rein. Es ist wie ein Kanal. Es ist quasi eine Schleuse, durch die die Kurzzeiterinnerungen weitergeführt werden in ein Langzeitgedächtnis. Und dieses Langzeitgedächtnis, das hat etwas so wie unterschiedliche Kammern, wo das dann aufgedröselt wird und sortiert wird. Eine dieser Kammern ist das autobiografische Gedächtnis, das also das speichert, was ich so erlebe. Darin speichern wir Episoden unseres Lebens, die stark emotional eingefärbt sind. Das, was dich bewegt, das ist da drin abgelegt. Es gibt noch ein Wissensgedächtnis, das so die reinen Fakten sammelt. Rot ist rot, blau ist blau, 3x3 ist 9 und so Sachen sind da drin. Und dann gibt es noch zwei Gedächtnisse, die funktionieren mehr oder weniger nur bewusst. Das motorische Dinge abspeichern kann, dass du weißt, du musst in die Hocke gehen, wenn du dich setzen willst oder irgendwelche Sachen. Aber besonders dieses autobiografische Gedächtnis, haben die Wissenschaftler festgestellt, ist das, was da in Erinnerungen drin ist, das prägt dich. Das beeinflusst dein Leben. Ganz viel. Das hat prägenden Charakter für uns. Es bestimmt prägend, wie wir uns fühlen, wie unser Lebensgefühl ist, ob wir uns freuen können oder nicht. Bis hin, wie wir auftreten oder wie unser Körpergefühl ist. All das prägt es. Und deshalb die Frage, wie können Erinnerungen, die im autobiografischen Gedächtnis angesiedelt sind, ich muss euch leider diese bisschen Theorie da mit reinbringen, weil es einfach wichtig ist, und unser Leben negativ beeinflussen, dass die in einen heilenden Prozess kommen. Und diese Problematik ist eigentlich nichts Neues. Das wussten die schon im Alten Testament, dass es sowas gibt. Schon Jesaja prophezeit vom Hintergrund dieser Problematik seinem Volk Gottes Wort. Er prophezeit zu einer Zeit, als das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft lebt. Also eine Zeit für Israel, das ganz schwierig war. Und wo eigentlich nur Negativerfahrungen dieses Volk geprägt hat. Über viele Generationen hat sich in ihr Gedächtnis, in dieses autobiografische Gedächtnis letztendlich eingeprägt, wir sind unfreie Menschen. Wir leben in der Fremde. Wir sind unterdrückt. Und in ihrem Gedächtnisspeicher befinden sich zuhauf Entwürdigungs- und Verletzungserfahrungen. Massenhaft. Und die Grundstimmung, die dieses Volk dann auch hatte, ist logisch, oder? Oh, ist alles so schön hier? Positiv denken? Nein, das war das nicht. Das Ich-Gefühl und das Wir-Gefühl des ganzen Volkes, das war depressiv. Das war von Traurigkeit geprägt. Und das über lange Zeit. Und nun sieht der Prophet, wie Gott ihre gesamte Situation gravierend verändern wird. Er gibt einen Ausblick in diese Situation und sagt, Leute, da kommt noch was da drüber, über eure Trauer. Es gibt noch etwas, was über eure Vorstellungskraft hinausgeht. Ihr habt euch damit abgefunden, wie die Situation ist. Ihr seid traurig darüber und das ist eure Lebensrealität und daraus handelt ihr. Aber es gibt noch was da drüber. So muss man das verstehen. Er sieht als Prophet, wie Gott handeln wird in Zukunft und wie er die Situation wirklich verändern wird. Er sieht, wie Gott sie herausführen wird aus ihrer Gefangenschaft und er sieht, wie sie dann in ihre alte Heimat, in ihr altes Zuhause zurückkehren. Und das teilt er ihnen mit. Und was sieht das Volk? Was sieht das? Wie sehen das die Menschen, die diese Prägung haben, die das abgespeichert haben, was sie über Generationen erlebt haben? Kannst du dir das vorstellen? Wenn es sich vorstellt, in die alte Heimat zurückzukehren, dann seht ihr diese Heimat nicht als eine Oase, als etwas Wundervolles, sondern die sehen das ja alles kaputt, das ist ja alles zerstört, das Wüste. Das ist alles furchtbar. Für die ist das gar nicht so ein toller Gedanke im ersten Moment. Gott wird da was tun, sondern ihre Erfahrungen sagen, wir sind ja da deportiert worden. Die haben alles kaputt gemacht. Da ist ja nichts mehr, was aus dieser Situation kommt. Und ob das so eine tolle Sache ist, die können gar nicht verstehen, welche Bedeutung diese Prophetie, die Jesaja ihnen gibt, letztlich für sie haben könnte. Und ich glaube, diese Freude darüber, die haben die gar nicht empfinden können. Die braucht noch was anderes. Ihr Gedächtnis war zugestopft mit negativen Erfahrungen, niederdrückenden Erinnerungen. Ich habe die Woche manches Gespräch auch führen dürfen. Und mit manchen redeten wir auch über die Situation mit Dieter. Und dann kam diese Nachricht, dass es so einen Lichtblick gibt. Und manche denken trotzdem, ja, das ist schön, aber man muss ja, es ist ein Lichtblick, aber es ist ja medizinisch, ist alles noch schwierig. Ja, es ist schwierig. Da kommt nicht diese Hoffnung auf, sondern eigentlich das, was in uns ist, die Sorge, diese Not, die bleibt weiter. Und die projizieren wir auch da wieder rein. Und wir können gar nicht dieses erlösende Handeln Gottes, wenn es nur so ein Funke ist, wirklich wahrnehmen, sondern wir bleiben kritisch. Wir bleiben aus unserem Erfahrungshorizont auf Abstand. Warten wir mal ab. In Israel geht es genauso, wie manchem Christen heute. Sie haben das Evangelium von Jesus in ihrem Wissen zwar abgespeichert, aber sie sind durch ihre persönliche Vergangenheit mehr geprägt als durch das Geschehen von Kreuz und Auferstehung. Das ist unser Problem bei der Freude. Wir wollen uns freuen, aber die Seele ist manchmal gelähmt. Wir bekennen, ich bin frei, und doch starren wir auf die Fesseln, die uns gefangen halten wollen. Was kann Gott denn da ausrichten? Hören wir einmal genau, was Jesaja dem auf die Trümmer und Fesseln starrendes Volk damals zuruft und was er auch uns heute zurufen will, wenn wir über die Heilung der Erinnerungen nachdenken wollen. Ich lese uns Jesaja 61. Jesaja 61, die ersten 4 Verse. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten, um ein Jahr des Wohlwollens oder der Gnade des Herrn auszurufen und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten, um dies bereitzustellen für die, die um Zion trauern, um ihnen einen Kopfschmuck zu geben statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt trüben Geistes. Dann werden sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, Pflanzung des Herrn, damit er sich selbst verherrlicht. Und die uralten Trümmerstätten werden sie aufbauen, die Ruinen des Früheren aufrichten und die Städte der Verwüstung erneuern. So sagt Jesaja das seinem Volk. Und da muss ganz viel passieren, dass sie das verstehen. Ich lese diese Worte und ich spüre und ich weiß, dass Gott auch heute durch seinen Heiligen Geist in die vielen dunklen, schmerzlichen Erinnerungen unseres Herzens, unseres Gedächtnisses, unserer Gefühle sein Licht hineinbringen will, damit die Freude sich bahnbrechen kann. Hier sind Aussagen zu finden, die Lichtblicke für die Erinnerung sind, die heilende Kraft haben, die innere Heilung bewirken. Was sind das für Lichtblicke? Statt Elend wird hier von Ankommen geredet. Das heißt hier, der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Das Elend, wenn man das Wort wörtlich versucht irgendwie umzusetzen, das heißt eigentlich wörtlich außer Landes sein, fremd sein, nicht da angekommen zu sein, wo du hingehörst. Es ist dieses Gefühl, das bei manchen Menschen schon gleich nach ihrer Geburt steht. Du bist hier nicht erwünscht, so traurig das ist. Es ist dieses Gefühl, dass du zwar da bist, aber nicht zu Hause bist. Viele Menschen sind so, wie einst die Israeliten. Sie sind umhergetrieben, die sind nicht zu Hause. Sie wissen nicht, wie sich das anfühlt. Ich bin angekommen. Diese Elenden aller Zeiten sollen ein Zuhause finden durch die gute Nachricht, durch das Evangelium. In der griechischen Übersetzung dieses Jesaja-Wortes steht hier das Wort Evangelium, Frohbotschaft. Sie sollen hören, dass sie einen Vater im Himmel haben, der sie liebt. Sie sollen hören, dass sie eben nicht nur eine Nummer, eine Funktion sind, sondern ein Mensch, der geliebt ist vom lebendigen Gott. Sie sollen hören, dass Jesus den Weg für sie freigemacht hat zum Vaterhaus. Sie sollen ankommen im Vaterhaus. Das ist die gute Nachricht, die Frohbotschaft. Aber wie viele Christen sind eher geplagt von einem Grundgefühl, ich bin auch bei Gott nicht angekommen. Ich bin auch bei Gott nicht erwünscht. Ich reiche doch nicht. Ich bin nicht gut genug für ihn. Sie hören das Evangelium nicht als Frohbotschaft, sondern als Drohbotschaft. Aber auch wenn du in der Wüste bist und auf die Trümmer deines Lebens starrst, dann lass dir heute diese frohe Botschaft sagen. Du bist dazu berufen, bei Gott anzukommen. Du bist dazu berufen, sein Kind zu sein. Die Frage ist dann nur, wer bestimmt dann letztlich deine Identität? Erinnerungen? Vielleicht an meinen Vater, an meine Mutter, wo das nicht so optimal gelaufen sind? Geschwister, die mich vielleicht drangsaliert haben, Freunde, die mich verachtet haben, die mich hängen gelassen haben, sind es die Aussagen, die andere über mich machen und die wie eine Überschrift über meinem Leben stehen. Du bist der Letzte, du bringst nie etwas zustande, du wirst nie etwas fertig bringen. Wir kennen solche Aussagen, die oft über unserem Leben stehen. Was hat hier unser Gedächtnis abgespeichert, dass ich mich so elend fühle und mein Grundgefühl das auch ausdrückt? Ich bin hier nicht willkommen. In diese Lebenskammer hinein soll die heilende Nachricht kommen, Jesus Christus hat den Weg zur Gotteskindschaft geöffnet. Nicht deine Handeln, deine Leistungen, das andere über dich gesagt haben, das spielt da nicht rein. Sondern Jesus hat es getan. Er bestimmt deine Identität. Höre, du darfst dich mit all deinen Erinnerungen, deinen Ängsten in die liebende und die heilende Hand des Vaters legen. Du gehörst zu ihm, du bist sein Kind. Das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir als Menschen machen können. Wirklich anzukommen. Herr Jesus, ich bete für all die Menschen, die nicht angekommen sind in deiner Liebe, in deiner Vaterliebe, deren Erinnerungen andere Dinge ausdrücken. Herr Jesus, und durch deinen Heiligen Geist machst du das auch immer wieder deutlich, was das ist im Einzelnen. Herr, aber ich bete, dass du jeden Einzelnen wirklich nochmal so ganz in deine Hand nimmst, dass es heilen darf, dass es ganz werden kann, dass jemand ankommen kann bei dir. Weil es das Grundgerüst ist, das Grundfundament, auf dem alles andere steht. Da steht meine Freude drauf, meine Zuversicht, alles steht auf diesem Fundament, angekommen zu sein. Herr Jesus, lass heute an diesem dritten Advent Menschen ankommen bei dir. Ganz und gar. Amen. Genau so funktioniert das letztlich, auch in den anderen Punkten. So geschieht Heilung in unserem Leben. Das musste auch für Israel erst klar sein. Die mussten irgendwo ankommen, um das glauben zu können, dass für sie eine neue Zukunft bereit steht. Der zweite Lichtblick, den ich in diesem Text entdecke, da heißt es, statt gebrochenen Herzens sollen sie heil werden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Hier ist nicht, wie das manchmal so ein bisschen lapidar vielleicht klingen mag, hier geht es nicht um Liebeskummer. Einige Beispiele von die eigentlich dieses Herzeleid ausdrücken oder verursachen, das sind solche Missbrauchserfahrungen, die Menschen gemacht haben, wo eine Vertrauensperson missbräuchlich gehandelt hat. Dieses gebrochene Herzen entsteht, wenn du einen Menschen verlierst, an den du geglaubt, geliebt hast. Eine Beziehung auf tragische Weise zerbricht. Das passiert aber auch, wenn du so ein Gefühl der Minderwertigkeit in dir trägst, weil du es nie einem hast recht machen können oder vor allen Dingen nicht den Personen, die dir wirklich wichtig waren. Viele von uns müssen durch diese notvollen Situationen, die das Herz brechen lassen, hindurch, beziehungsweise die einen tiefen Riss unserem Herzen zufügen. Und an diesen Riss will alle Lebensfreude, aller Lebensmut immer wieder rausfließen. Das geht immer wieder raus. Nach außen steht da noch eine heile Fassade, aber innerlich stimmen wir nicht mehr. Und diese Risse sind manchmal so groß, dass wir therapeutische oder seelsorgerliche Hilfe wirklich brauchen. Und das auch dürfen. Oft sind es aber auch nur kleinere Risse, unter denen wir selber, aber auch unsere Mitmenschen immer wieder leiden. Wie gehen wir mit all diesen Zerbrochenheiten um? Wie wäre es, wenn ich mein gebrochenes Herz in die Hände Gottes lege? Es ist ein Prozess der inneren Heilung, an dessen Ende der Schmerz aus dieser Erinnerung herausgenommen wird. Wir können darum beten, dass der Heilige Geist die Bilder in unserem Gedächtnis löscht, die uns so sehr belasten. An Gottes Hand, und das ist wichtig, nicht alleine, immer an Gottes Hand, können wir zunächst in unsere Erinnerungen zurückgehen. Wir schreiben sie mit ihm zusammen an der Hand ab. Da kommen vielleicht auch all die Gefühle, die Tränen, der Schmerz wieder hoch. Aber die dürfen und können mit Gott besprochen werden. Man kann das ganz praktisch machen. Stell dir vor, da ist das Kreuz von Golgatha. Jesus hängt an diesem Kreuz und du weißt, er ist da zur Vergebung aller Schuld und allem Unrecht gestorben. Schau ihn an. Schau ihn an. Wegen dir, wegen deiner Not, aber auch wegen der Schuld anderer ist er dort. Er ist sogar dort für die Schuld, die die getan haben, die dich verletzt haben. Und unter diesem Kreuz stehen jene Menschen, die dich innerlich verwundet haben, genau wie du. Jene, die es bewusst oder unbewusst getan haben, die dich abgelehnt haben, die dich gehasst haben, die dich geschlagen haben, die dich missbraucht haben. Sie alle stehen mit dir unter diesem Kreuz. Und dann sollst du wissen, dass Jesus auch ihre Schuld am Kreuz getragen hat. Stell dir das vor, vielleicht jeden Tag, eine ganz kurze Zeit. Und wenn dich Gottes Geist dazu befähigt, dann sprich ein Wort der Vergebung aus. Vergebung ist der Schlüssel zur Heilung. Es ist der Schlüssel zur Heilung von negativen, wunden Erinnerungen. Sprich es aus, dass er alle Schuld auf sich genommen hat und auch diese Schuld der Menschen, die dich verwundet haben. Sprich es aus, dass du nicht mehr willst, dass diese Schuld dich weiter belastet und beeinträchtigt. Sprich es aus, dass du davon frei sein möchtest. Du kannst es nicht rückgängig machen, aber es soll in Zukunft dein Leben nicht mehr belegen. Ich weiß, was ich hier sage. Manche denken, das ist zu einfach, dass man so locker die Vergebung ausspricht. Man muss doch auch rechten. Man darf doch auch wütend sein. Und den Schmerz, der in mir hochkommt, der muss doch noch einfach rausgeschrien werden. Der kann doch nicht so einfach so ans Kreuz. Wenn nicht dort, wo dann? Es mag lange Anlaufwege bis zur Vergebung geben. Unser Herr, wo unser Herz rebelliert, wir in Zorn, Wut und größtem Schmerz nur schreien können. Aber dabei sollen wir nicht stehen bleiben. Denn unser Herz soll heil werden. Das ist das Ziel. Soll Heilung erfahren. Und in dem Moment, wo ich das Recht auf meinen Zorn an Gott abgebe, wo ich Vergebung ausspreche, werde ich Hilfe und auch Heilung für mein zerbrochenes Herz empfangen. Das ist eine geistliche Wahrheit. Manchmal wünsche ich mir, das würde irgendwie anders gehen. Es gäbe da irgendwas Einfacheres. Aber es ist nicht. Es ist das, was uns heilt. Und das ist das, was ganz tief in unserem Gedächtnis sitzt, in unserem Herzen sitzt. Und das bedarf Heilung, damit alles andere in die Freude Gottes kommen kann. Sicher, es können Narben zurückbleiben, aber die Wunde, die schmerzt nicht mehr. An meinem Körper siehst du viele Narben mittlerweile, aber mein Herz funktioniert. Und diese Narben, das sind Bagatellen. Das sieht doof aus, zwickt hier und da, aber es ist gut geworden. Und genauso funktioniert das bei Gott. Es mag sein, dass viele von uns das theoretisch wissen, aber sie haben diesen Prozess dieser inneren Heilung noch nie vollzogen. Das kann und soll auch nur durch den Heiligen Geist geschehen, aber wir müssen es auch selber wollen. Wir müssen uns dem stellen. Ich habe am Anfang gesagt, verdrängen funktioniert nicht. Unser Gehirn kann diese Informationen jederzeit abrufen. Sie brauchen Heilung. Ich möchte uns Mut machen, unsere Seelsorgemitarbeiter hier um Rat und um Unterstützung zu bitten. Sprecht mich an, sprecht jemand aus dem Seelsorgeteam an, aus dem Gebetsteam. Sprecht an, wenn euch das betrifft. Verdränge diese dunklen und wunden Punkte in deinem Herzen nicht. Jesus Christus ist hier. Er kann auch dein Herz heilen. Welch eine Botschaft, die der Prophet seinem Volk gibt. Dein Herz kann heilen. Es sind noch zwei weitere Lichtblicke, die ich nur noch ganz kurz streifen werde. Der dritte Lichtblick, statt Gefangenschaft frei zu sein. Alles auf dieser Grundlage, dass mein Herz geheilt wird. Die Israeliten wussten, was es heißt, gefangen zu sein. Und ihre Erinnerung speicherte, hier bin ich unfrei und das wird auch so bleiben. Aber es ist nicht wahr. Es soll ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen werden. Ein Gnadenjahr, das war alle 7x7 Jahre im Alten Testament üblich, dass alle Sklaven befreit wurden. Und Jesaja in der Deportation ruft ihnen zu, dieses Gnadenjahr wird für euch kommen, ihr werdet frei werden, ihr werdet freigelassen werden. Und dieses Wissen war vielleicht da, aber es fühlte sich nicht mehr so an. Ein solches Gnadenjahr, ruft der Prophet aus. Und Jesus hat den Schuldschein zerrissen, der uns fesselt, der uns festhält. Wer will uns anklagen? Unser Gewissen? Unsere Erinnerungen? Vor Jesus? Nein. Wer will den Zeigefinger gegen uns ausstrecken? Wir zeigen auf den, der all unsere Schuld und all unsere Sünde ans Kreuz getragen hat. Jesus ist hier, der uns gerecht macht. Vielleicht hast du schon viele Jahre mit der einen oder anderen inneren Unfreiheit oder Abhängigkeit zu tun. Und dein Gedächtnis sagt dir, du kommst da nie raus. Jesus sagt, ein Gnadenjahr steht dir bevor. Die Wahrheit ist, du darfst frei werden. Das Gnadenjahr des Herrn soll kommen. Du sollst in die Freiheit geführt werden. Das kann niemand von uns allein aus menschlicher Kraft. Denn hier haben wir es oft mit anderen Autoritäten zu tun, die nicht auf menschliche Argumente und so weiter hören. Aber Jesus ist es, der uns frei macht. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und im Namen Jesu zerbrechen wir die Ketten und Bindungen unserer Gefangenschaft. Manchmal brauchen wir dazu Gebet. Manchmal brauchen wir dazu einen Seelsorger, der uns das zuspricht. Aber dann mach das. Bleib nicht in dieser Gefangenschaft stecken. Und der letzte Punkt, und dann sind wir wieder im Advent. Statt Traurigkeit, Freude. Das ist das, was als letztes in diesem Prozess steht. Wenn du innerlich heil wirst, ist die Freude wieder da. Auch die Freude in schweren Situationen. Und dann kannst du auf einmal glauben, dass der Herr einen Lichtblick im Leben von Dieter gemacht hat. Und es wird dich trösten. In aller menschlichen Fragen, die das alles noch mit sich hat. Aber da ist etwas innen, was dich tröstet, was dich stärkt, was durch deine Erfahrungen hindurch wirken kann und dich erreichen kann. In der Prophetie Jesajas, da kommt es einem so vor, als ob Jesaja in diese Vision selber hineinschlüpft, so klang das für mich. Quasi im prophetischen Vorgriff, wie es sich anfühlt. Man muss immer bedenken, Gefangenschaft, das ist alles noch nicht da, wovon er da spricht. Aber er redet so, als wäre es da. Er wirkt auf mich so, als erlebt er das schon, was er da sagt. Er erlebt, wie es sich anfühlt, gerettet durch den Messias zu sein, geheilt zu sein an dem inneren Menschen. Freudenöl statt Trauer. Das Öl steht immer als Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist sollte uns mit neuer Freude erfüllen. Und er salbt uns mit dieser Freude. Wenn die Dinge unten drunter geheilt sind, dann wird es der Heilige Geist in uns bewirken, dass diese Freude darüber strahlen kann. Selbst das, was noch nicht ist, können wir schon sehen und fühlen und erleben und es zu unserer Realität machen. Ich möchte schließen. Ich sehe die Situation Dieters nicht durch meine Erfahrungsbrille. Die ist schlimm. Ich habe auch schon in der Herzchirurgie gelegen. Sondern durch meine Glaubensbrille. Und da ist Hoffnung. Und diese Hoffnung, die lasse ich mir nicht rauben. Auch wenn menschlich alles dagegen spricht. In meinem Leben möchte ich nicht durch meine Erfahrungsbrille gucken. Die ist oft geprägt von Verletzungen und schlimmen Dingen. Aber ich möchte durch meine Glaubensbrille diese Dinge einordnen und schätzen lernen. All das, was Jesaja hier schon sieht, in Jesus ist es wahr. Es ist das Licht, das Lichtblicke in all unsere Erinnerungen bringen wird. Und ich weiß, einmal werde ich ganz in seinem Licht stehen.